This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Geld, was nicht verschoben oder eingestellt wird, untergräbt die Verkaufserwartungen wie ein koffeinsüchtiger Maulwurf und ein leitender Angestellter raunt, die Menschheit möge sich doch endlich mal dran gewöhnen, Spiele nicht zu besitzen. Und ja, okay, letzteres ist im Kern nichts Neues, aber ist das wirklich das, was ich von einem Unternehmen hören möchte, das mir nach 10-jähriger Entwicklungsirrfahrt Skull & Bones als Quadruple-A-Spiel andrehen wollte? Ich meine, okay, es ist fast schon ein tröstlicher Gedanke, dass ich Skull & Bones nicht besitzen muss, aber mal ehrlich, was ist los bei Ubisoft und wo führt das hin? Etwa zu Tencent? Um das zu besprechen, begrüße ich meinen ersten Gast. Er besegelt bei 1789 Innovations die trügerischen Gewässer der Unternehmensberatung und schwingt den Podcast-Säbel bei Corporate Therapy. Herzlich willkommen, Human Nagafi.
Guten Tag, hi.
Ah, ich hatte jetzt gedacht, du machst eine piratenmäßigere Begrüßung.
Ach so, das ist mein Standardding. Arr, was macht ein Pirat?
Ja, so in die Richtung. Ja, es ist wie ein Unternehmensberater und Unternehmenspirater. Oh, neuer Nickname. Ebenfalls, ich möchte fast sagen, automatisch mit dabei, wenn ich das Wort Ubisoft nur denke, ist natürlich der Leiter unserer GameStar-Assassinen-Gilde. Hallo, Demi.
Hallo, ihr beiden.
Schön, dass ihr da seid, um mal wieder über Ubisoft zu sprechen, das eine Firma ist, die zumindest für mich gefühlt seit Jahren am Rande des Nervenzusammenbruchs entlang laviert. Ich erinnere mich noch letztes Jahr an die E-Mail, die geleakt war von Yves Guillemot, dem Geschäftsführer und Mitgründer, an seine ganze Belegschaft, wo er gesagt hat, so, wir, das Management, haben getan, was wir konnten. Jetzt liegt der Ball bei euch, unsere Spiele so gut zu machen, wie es nur geht. Was natürlich was ist, was man immer gerne vom Management hört, so ja, wir haben euch zwar dahin gebracht, wo wir gerade stehen, aber jetzt seid ihr gefragt. Die Frage ist natürlich, jetzt hat Yves Guillemot diese E-Mail geschrieben, hat's geklappt, Demi? Wo siehst du Ubisoft jetzt nach dem Jahr oder in den letzten Monaten? Du hast ja Skull & Bones für die GameStar getestet, hast auch Star Wars Outlaws getestet, hast Assassin's Creed Shadows dir schon zeigen lassen auf dem Summer Game Fest, hättest es auch anspielen sollen jetzt, obwohl dann leider das Preview-Event abgesagt wurde wegen der Verschiebung. Wo steht Ubisoft gerade für dich?
Also jetzt mal rein aus der Perspektive der Spiele gesprochen und weniger aus der finanziellen Perspektive. Das ist ja das, worauf Human ja auch noch eingehen wird. Sind sie noch nicht über den Berg? Gleichzeitig, ne, also Ubisoft ist immer noch eine Firma, die jetzt nicht ausschließlich schlechte Spiele rausbringt. Es gibt da durchaus gute Sachen, ne? Ein Star Wars Outlaws war ja kein schlechtes Spiel. Es war ein gutes Star Wars Open World Spiel, das sich nicht so verkauft hat, wie sie sich's gewünscht haben. Aber rein mal handwerklich war es ein gutes Spiel, das vielleicht auch ein bisschen zu früh rausgekommen ist. Aber es war ein gutes Spiel. genau, aber auch in Assassin's Creed Mirage. Letztes Jahr war ja kein schlechtes Assassin's Creed. Es war nur ein bisschen ein unerhebliches Assassin's Creed. Und ich glaube, das ist das, was viele von Ubisoft jetzt aus Sicht der Spielerinnen und Spieler erwarten, etwas Erhebliches, einen erheblichen, großen Knall. Und das sollte halt ursprünglich ja Assassin's Creed Shadows werden. Und darüber, ich sage jetzt nicht kreisen die Geier, aber darüber schweben zumindest sehr, sehr viele geierförmige Fragezeichen, weil wir eben jetzt diese Verschiebung haben ins nächste Jahr. Und so eine große Assassin's Creed-Verschiebung hat es, glaube ich, zumindest seit ich bei der GameStar bin, also seit 10 Jahren, noch nicht gegeben. Unity haben sie damals, glaube ich, 1-2 Wochen oder was verschoben. Und das war das technisch bisher problematischste Assassin's Creed überhaupt. Da muss kein Zusammenhang bestehen. Aber natürlich, sie verschieben es, das haben sie auch selbst gesagt, weil sie halt nicht gewährleisten konnten, dass es jetzt im Herbstgeschäft in einem Zustand rauskommt, der gut genug wäre. Was ich prinzipiell übrigens gut finde, ja, also das muss ich mal kurz eine Lanze brechen, weil es wird dann sofort immer gemeckert, ach, ist doch blöd und da verschieben die das, was für ein Verein ist das denn und so, aber gleichzeitig beschweren wir uns, wenn die Spiele unfertig erscheinen. Also irgendwie müssen sie es halt machen, ne? Und da habe ich lieber eine Verschiebung, auch im Sinne der Mitarbeitenden bei der Firma, dass sie sich Zeit nehmen können, das ordentlich zu machen. Und dann kommt es halt später raus. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt das große Assassin's Creed der nächsten Generation. Es kommt im Februar raus. Wir haben es weder Presse noch Influencer noch sonst wer konnte es überhaupt eine Sekunde spielen. Also aus der Sicht sind wir da noch nicht über den Berg.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass momentan sie vielleicht auch ihre eigenen Studios ein bisschen, naja, vielleicht, also wenn ich böse wäre, würde ich sagen, ihren eigenen Studios ein bisschen misstrauen oder sehr vorsichtig geworden sind. Damit meine ich insbesondere sowas wie Ubisoft Montreal, ne, die jetzt zuletzt was gemacht haben? Ich glaube Rainbow Six Extraction, ne, den Ableger im Prinzip von Rainbow Six Siege. Assassin's Creed Mirage war von Ubisoft Bordeaux, aber ich glaube, ihr neuer Champion gerade, dem sie mehr Freiheiten gelassen haben, zuletzt war halt Massive. Ne, die haben das Avatar Frontiers of Pandora gemacht, die haben Star Wars Outlaws gemacht, haben vorher natürlich The Division gemacht, ne, 1 und 2, was auch sehr erfolgreich war. Also denen scheinen sie mehr freie Hand gelassen zu haben in letzter Zeit, als jetzt den internen Studios, sodass man jetzt auch sagt, oh, wenn das nächste Assassin's Creed nicht knallt, dann wird's schwierig.
Ja, zumal wir halt auch, ne, also es gab ja jetzt die große Ankündigung, ich weiß gar nicht wann, das war vor 2 Jahren oder so, als ich auch auf dieser Pressekonferenz war in Paris, und darüber hinaus, sie haben ja ganz, ganz viel angekündigt, ganz viele Spiele mit Netflix zusammen, ganz viele Mobile-Operationen, Rainbow Six Mobile und so weiter und so fort, also ganz, ganz große, ja, ich will nicht sagen Töne geschwungen, aber halt einen großen Claim gesteckt. Klar, das war auch in einer Zeit, wo es Ubisoft nicht gut ging und wo viel auch diskutiert wurde, also wo die Firma auch einfach die Notwendigkeit gesehen hat, sich mal hinzustellen und zu sagen, wir sind noch hier. Aber wir haben halt sehr wenig bisher gesehen. Stück weit, klar, die Dinge müssen auch erst entwickelt werden, aber auch, ne, das große Codename Jade, also das Assassin's Creed für Mobile, wo sie auch schon Gameplay gezeigt haben. Nichts davon ist bisher groß oder erfolgreich erschienen. Viel wird eingestellt, also ja, wir haben bisher so netto von den ganzen großen Ankündigungen noch recht wenig gesehen.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, in spielerischer Hinsicht sind sie noch nicht über den Berg. In finanzieller Hinsicht sind sie, glaube ich, liegen sie unter dem Berg drunter. Oder ich weiß nicht, wie man das anders sagen kann. Human, sie haben jetzt gerade ihren Geschäftsbericht veröffentlicht fürs erste Geschäftshalbjahr, in dem sie sich aktuell befinden. Und da sehen wir unter anderem einen operativen Gewinn von, also nicht operativen Gewinn von Minus, sondern eigentlich einen operativen Verlust von 271 Millionen Euro, die sie ja verloren haben in dem Jahr in operativer Hinsicht. Und einen Cashflow, der Break-Even sein soll. Also es fließt genauso viel Geld aus dem Unternehmen raus, wie es ins Unternehmen reinfließt. Wenn du das siehst, sind das Zahlen, bei denen man sich Sorgen machen muss?
Also man muss sagen, die Situation ist angespannt. Das kann man nicht sich wegdenken. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein Sanierungsfall oder es ist unüberbrückbar. Aber ein Unternehmen, was keine freien Cashflows zur Verfügung hat, hat im Grunde kein Geld für Investitionen. Für Investoren hat es auch keine Gelder, um Dividenden auszuschütten. Die sind halt super limitiert. Die haben noch ungefähr 900 Millionen, glaube ich, Cash-Reserven. Also ein bisschen Cash ist da. Aber wenn man sich den Vergleich zum Vorjahr anguckt, schmilzt auch das hin. Ne? Also ich glaube, sie hatten im Vorjahr noch 1,1 Milliarden Cash-Reserven. Jetzt sind die Cash-Reserven auch noch gesunken. Die Nettoverschuldung ist gestiegen. Die haben, glaube ich, 1, irgendwas Milliarden Nettoverschuldung. Also es ist jetzt nicht, also ich würde sagen, der Drops ist noch nicht gelutscht. Aber er ist auf jeden Fall im Mund und man arbeitet dran. Aber man muss sagen, halt die operative Struktur und die Kosten tragen nicht den Umsatz. Man könnte argumentieren, Ubisoft hat eine Struktur für ein viel größeres Unternehmen, als es die Umsätze produziert, die es halt am Ende aktuell produziert. Also es trägt aktuell nicht die Organisation.
Ja. Was macht man als Unternehmen, wenn das so ist? Weil ich meine, was Timmy auch gerade gesagt hat, sie müssten eigentlich ja jetzt zeigen, was sie können oder was auch ihre Zukunft sein soll. Ne? Also jetzt müsste eigentlich ein Ubisoft selbstbewusst dastehen und sagen, schaut her, wir haben gelernt, ja, und jetzt kommen die richtig geilen Sachen. Aber wenn jetzt halt die Zahlen nicht so gut aussehen, was machst du denn dann?
Mehr Umsatz oder weniger okay. Kosten?
Ja. Weniger ja, Kosten also sind vielleicht, dran, ne?
Vielleicht so ein paar Silver Linings. Also Ubisoft sieht im Wettbewerbervergleich nicht gut aus, wenn wir uns sozusagen die operativen Strukturen ansehen. Ubisoft hat eine eine Nettomarge von -40%. Also das bedeutet, sie machen halt Verluste, das ist im Grunde ihre Verlustquote, das ist sozusagen ihr operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatzgesetz. Und das ist halt schlecht, ne? Also -40% ist halt Katastrophe. Ich glaube, EA ist so mit 22% ganz gut unterwegs, aber was bei denen
plus
gut
20
ist,
bis 22 ja, muss man da
anstellen. Ist auch schlecht. Was bei denen aber gut aussieht, und zwar auch im Verhältnis zu den Wettbewerbern, ist die Bruttomarge. Die ist bei 86%. Das ist super hoch. Auch im Wettbewerb super hoch. Was ist die Bruttomarge? Das ist der Umsatz minus den Kosten, die verursacht wurden, um den Umsatz zu erstellen. Also konkret, mit der eigentlichen Spieleproduktion machen sie Geld. Womit sie kein Geld machen, ist alles, was danach kommt. Also das wäre Forschung und Entwicklung, Vertriebskosten, Verwaltungskosten. Die sind so hoch, dass eine 80-prozentige Bruttomarge zu einer -40-prozentigen operativen Marge wird. Das ist natürlich der größte Brocken, ist Forschung und Entwicklung. Das ist eine 500 Milliarden, 500 Millionen aktuell. Aber dann nochmal 178 Millionen Vertriebskosten und 122 Millionen Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten sind überproportional hoch im Wettbewerb, weil dadurch, dass Ubisoft eine dezentrale Struktur hat, also in 30 Studios in vielen Ländern, heißt es natürlich auch, sie müssen an vielen, vielen Orten redundante Doppelstrukturen hochziehen. Das hat Vorteile, aber kann auch Nachteile haben. Und natürlich eine Strategie, die super in der Kritik ist, ist die Multiprojektstrategie. Also ich will nicht sagen, dass es gut ist, dass dass Activision im Grunde ein Spiel im Jahr macht und sonst nichts. Aber das kostet halt weniger im Management und im Vertrieb und so weiter und so weiter. Das schlägt halt alles Ubisoft auf den Magen.
Aber jetzt sind ja alle traurig, die uns jetzt hier sehen und hören, weil sie sagen, oh nein, eigentlich, und das war ja auch ein bisschen so die Quintessenz der Ankündigung, die du damals gehört hast, Demi, bei Assassin's Creed. Sie dürfen eigentlich jetzt nur noch sich auf ganz wenige Marken und vielleicht sogar ganz wenige Spiele fokussieren, weil sonst läuft's aus dem Ruder.
Ja, ich meine, ihr Plan war ja, also der klang ja auch eigentlich sehr sinnvoll, als sie meinten, okay, sie haben ihre großen Säulen, im Prinzip Tom Clancy, Far Cry und Assassin's Creed als allergrößtes. Und darüber hinaus machen sie halt kleine Spiele für ihre verbleibenden Marken, also sowas wie ein Prince of Persia, Last Crown oder wie es hieß. Also halt was ja ein schönes Spiel war, aber wo du halt sofort gemerkt hast, da ist halt AA-Budget dahinter und das Risiko war nicht so groß. Aber offenbar scheint viel davon noch nicht aufzugehen. Ja, auch, was ich eben noch vergessen habe, wovon wir auch noch nichts gesehen haben, ist ihr großes Assassin's Creed Infinity. Ne, das war ja ihre große Ankündigung, von wegen alle Assassin's Creeds laufen zukünftig durch einen interaktiven Launcher. Und dann hieß es ja auch zum Beispiel, diese umstrittene Gegenwartsgeschichte von Assassin's Creed soll künftig da stattfinden. Und dann gibt es ja noch ein Multiplayer Assassin's Creed, das da auch mit reinspielt. Jetzt sagen sie aber ja, aber auch Assassin's Creed Shadows soll eine super radikal neue Art haben, mit dieser Gegenwartsgeschichte umzugehen, mit einer klaren Hauptfigur. Da haben sie viel gelernt aus den vorherigen Spielen. Also so ein bisschen, damals bei dieser Ankündigung klang das alles sehr klar. Und natürlich ein Stück weit ist es normal, dass man von solcher Ankündigung, dass da Veränderungen danach kommen. Aber es scheint sich seitdem, verläuft es sich sehr. Und man erkennt diese Linie nicht mehr von dem, was dann rauskommt. Weil offenbar nach so einem Last Crown, da haben sie ja auch, ich weiß gar nicht, ob es da nur Layoffs gab, aber also gelohnt hat sich das ja auch nicht für sie.
Ja, zumindest redet auch keiner mehr drüber. Nee. Also es war halt, bei diesem Lost Crown hatte ich wirklich das Gefühl, das ist nochmal ein Wiederaufflackern des alten Ubisoft. Weil die früher ja eigentlich total bekannt dafür waren, auch so ein Herz zu haben für kleine Spiele. Nur bis hin damals zu einem Rayman, einem 2D-Jump'n'Run, was sie für die PS1 rausgebracht haben, eigentlich eine 3D-Konsole. Und sie sind damit reich geworden, ja, weil es halt ultra gut funktioniert hat. Oder dann solche Sachen wie ein Child of Light oder ein Valiant Hearts, dieses Weltkriegs-Adventure oder From Dust, was sie finanziert haben von dem Eric Chahi und sowas. Also lauter kleine Projekte, von denen du niemals glauben würdest, dass sie zu irgendwas Großem führen, aber wo du gesagt hast, na, aber trotzdem, es ist schön, dass halt so ein Unternehmen wie Ubisoft auch ein Herz dafür hat. Und ja, Prince of Persia war noch mal ein Blick zurück darauf, aber sowas funktioniert für sie scheinbar nicht mehr. Und ich meine, Human, das ist ja ein Thema, über das wir schon 1000-mal geredet haben hier. Unternehmen brauchen aber auch die kleinen Sachen und auch mal Erfolg mit den kleinen Sachen, um sich wieder ausprobieren zu können, um wieder nochmal wieder in was Neues reinzukommen, ein bisschen Innovation schaffen zu können bei sich.
Ja, und ich glaube, die Herausforderung ist natürlich, wir können nicht reinschauen, weil ich glaube, die inneren Strukturen sind ziemlich entscheidend, warum eine gute Bruttomarge zu einer so krassen negativen operativen Marge wird. Ne, das ist sowas wie Fragen, da müsste man sich sowas wie Fragen stellen, wie viel sind denn so also erste also wenn mal so Projekte initiiert werden, wie viel Geld geht denn da drauf? Wie flink sind sie da schnell anzupassen oder verbrennen sie erstmal viel Geld, um zu dem Punkt zu kommen, ne, wir verwerfen das, ne? Das sind so die Fragen, die man sich stellen müsste.
Wenn sie an den Punkt kommen, weil ich meine Skull and Bones, ne?
Ja, aber was man auch sagt, nur hört das Einbruch, aber das hört man ja immer mal wieder über die Jahre, was für eine große Dunkelziffer an Projekten Ubisoft eigentlich hat, die dann nie ans Tageslicht kommen, ne? Spiele, wo dann Prototypen entwickelt werden. Auch da muss man natürlich die Frage stellen, das sagst du ja, wie viel das denn kostet, aber zumindest da passiert halt eben sehr, sehr viel. Also ich weiß auch nicht, was alles unter diesem Mantel der Forschung und Entwicklung läuft, ja. Aber viel.
Ja, das, also ich glaube tatsächlich, da sind Spiele in einer Frühphase, wird sein. Wahrscheinlich vielleicht, wenn sie Engine oder interne Technologie-Themen, die laufen dann auch damit runter.
Ja,
aber ich nehme, also die Logik ist ja, das läuft über Forschungsentwicklung rein, weil da können sie es aktivieren und zumindest die Kosten schon mal in der Bilanz rausrechnen. Aber da sind die Dinge, die reinlaufen. Ich glaube, das müsste man sich angucken, wie schnell ist so eine, ich sag mal, so eine Fehlerkultur, wie viel interne Politik findet statt, Ineffektivitäten finden statt, wie viele Management-Layer gibt es. Und ich meine, das ist etwas, was vor einigen Jahren sich Ubisoft damit sozusagen auch ein bisschen gebrüstet hat, dass sie über mehrere Länder hinweg ihre Produktion organisiert bekommen. Aber das kostet ja auch viel Geld. Also da musst du ja mehrere Management-Ebenen haben, die miteinander koordinativ zusammenarbeiten. Und am Ende muss man die Linie ziehen. Ubisoft hatte, glaube ich, zuletzt 19.000 Mitarbeiter. In der Spitze waren es, glaube ich, 21.000 Mitarbeiter vor ein paar Jahren. Und EA hat, glaube ich, 10 oder 11.000 und macht im Grunde das X-fache an Umsatz und hat, glaube ich, das Vierfache oder das 20-fache an Börsenwert. Also die Marktkapitalisierung von Ubisoft ist, glaube ich, gerade knapp 2 Milliarden und EA ist bei 40. Also da sehen wir die Divergenz. Also man muss ehrlicherweise sagen, Ubisoft hat aktuell eine Struktur, die nicht den Umsatz spiegelt. Also dafür sind sie zumindest, was die Verwaltung und so weiter angeht, ne? Also in der Produktion scheint es ja noch gut zu laufen.
Ja, aber es wird wahrscheinlich reingrätschen, dass auch viele von den großen Monetarisierungsvorhaben, die sie hatten, nicht so richtig funktioniert haben. Sie haben ja, glaube ich, das war auch vor 2 Jahren oder so, hieß es dann, User-Generated Content ist die Zukunft, im Prinzip die Community alles entwickeln lassen. Ich überspitze jetzt, aber dass sie halt darüber, gerade bei ihrem Riders Republic, dass sie da halt ganz viel so Community-Kreation reinholen und so. Und es ist ja nicht so, als sei das gar nicht passiert. Aber damals haben sie das, glaube ich, irgendwie Third Home oder so genannt. Also, dass halt ihre Spiele eine Heimat sind für alle Leute und dass es im Prinzip das zweite Wohnzimmer für dich ist und so. Es gibt nach wie vor die alten Cash-Cows, also sowas wie ein Rainbow Six, das ja nach wie vor auch laut Geschäftsbericht noch ganz gut funktioniert. Aber so richtig diese neuen Akzente haben sie ja eigentlich nicht geschafft zu setzen. Auch ein X-Defiant ist ja wohl hinter den Erwartungen zurückbekommen, bis zu dem Punkt, wo sie schon eine Deadline gesetzt haben, dass es, glaube ich, bis Season 3 oder so Zeit hat, sich wieder über Wasser zu kriegen. Sonst ist auch da Schluss. Und das ist ja, glaube ich, ihr eines Service-Game, das zumindest zum Launch nach Meinung der meisten Leute ein cooles Ding war. Also da ist einfach sehr viel Ebbe, wenn man die ganze Zeit zurückgeht, wann so dieses letzte richtige Service-Game-Banger-Ding rausgekommen ist, das vergleichbar wäre mit dem Geld, das ein EA macht mit einem FIFA Ultimate Team oder so.
Ja, oder selbst ein Apex Legends, ne, und solche Sachen. Das ist, auch wenn du dann siehst, einfach diesen Track Record an Fehlschlägen, die sie hatten, insbesondere im Live-Service-Bereich mit sowas wie einem Hyperscape, was ja groß angekündigt war als der neue Twitch-Shooter und nach 2 Jahren wird es sang- und klanglos wieder eingestellt. Dann sowas wie The Division Heartland, was ja auch so ein PvP-VE-Spiel in der Division-Welt werden sollte, die recht beliebt ist, ja, also durch die Division-Spiele einfach, die haben Fans, 3 Jahre lang haben sie daran scheinbar gearbeitet und dann wird's noch vor der Beta eingestellt. Und sowas machst du ja nicht einfach so, weil jemand das Spiel anguckt und sagt, ist vielleicht nicht das Beste, was wir jemals gemacht haben, sondern es einzustellen bedeutet ja wirklich, okay, wenn wir das Ding betreiben würden, würden wir mehr Geld damit verbrennen, als wir letztlich damit einnehmen. Und das sind ja auch dann schon, ne, da haben wir wieder den Punkt, eine Menge Kosten, die da reingeflossen sind. Auch gerade, weil sie halt dieses riesige Studio-Netzwerk sind. Ja, da arbeiten immer noch über 17.000 Menschen heute. Sie sagen ja sogar in ihrem Geschäftsbericht, es sind viele wieder zurückgekommen, insbesondere die Erfahreneren, die man gerne wieder gehabt hätte, nachdem die das Unternehmen verlassen haben, unter anderem auch nach dem Sexismus-Skandal, ne, und gesagt haben, da wollen sie nicht mehr sein. Hofft Ubisoft, jetzt kommen sie vielleicht wieder zurück, wenn sie sehen, dass sich die Kultur geändert hat. Aber es ist ja immer noch ein Koloss, ne, wie die da im Markt liegen.
Ja.
Und dann passiert sowas.
In Ubisoft Singapur, ja, wo Skull and Bones entwickelt wird. Auch bei Skull and Bones, sie bleiben ja dran. Und aus Spielersicht oder aus Sicht der paar Fans, die das Spiel noch hat, ist das ja cool, dass sie eine vierte Season machen.
Ja.
Ich denke mir nur einfach, kann sich das rechnen? Also selbst wenn du die Wale mit einkalkulierst, die halt überproportional viel Geld ausgeben für das Spiel, das sind halt jetzt bei Steam, glaube ich, 500 Leute drauf. 500 Leute drauf und ich nehme mal an, das wird jetzt auf keiner Plattform ein riesen gigantischer Erfolg sein. Und gleichzeitig hast du in Ubisoft Singapur ein gigantisches Studio mitten in Singapur halt. Also auf der einen Seite finde ich es cool, dass sie halt so lange dranbleiben an ihren Spielen. Auf der anderen Seite ist halt eben auch das, also ich will gar nicht wissen, wie viel Geld Ubisoft mit Skull and Bones verloren hat.
Ja.
Über die 10 Jahre, die es entwickelt wurde.
Ja. Als du gerade die Wale gesagt hast, habe ich wirklich ganz kurz gedacht, du meinst, es ist viel Geld in die Waldarstellung im Spiel geflossen, weil man kann doch, war das nicht das Spiel, wo man Wale fangen konnte? Oder irgendeines gab es doch? War das nicht auch ein Ubisoft-Spiel?
Ja, bei Assassin's Creed Black Flag gab es Wale.
Ja, in die ist ein Haufen Geld geflossen.
Ja.
Next-Gen-Wale, 500 Millionen.
Ja.
Oh mein Gott, ich habe gemeint, ihr sollt euch auf die Free-to-Play-Wale konzentrieren. Leute, die viel Geld ausgeben. Ach so, Chef, das hättest du klarer sagen müssen. Aber hier sind die geilsten Wale, die jemals in dem Spiel waren.
Die es jedes Spiel gab.
Immerhin, auch da gibt's Silver Linings, wenn man so möchte. Weil was sie ja haben, ist eines der erfolgreichsten Service-Games, zumindest im Shooter-Bereich, mit einem Rainbow Six Siege. Also, dass sie das hingekriegt haben, ein Spiel zu schaffen, was jetzt naja, vielleicht nicht exakt auf einem gleichen Level ist wie ein Counter-Strike, aber zumindest in einer ähnlichen Liga spielt, was seine Beliebtheit angeht und auch seine anhaltende Beliebtheit mit den Erweiterungen und neuen Operatoren und so, die es bekommt. Hut ab! Ja, es geht. Aber das Problem ist, glaube ich, wie immer, ist halt nicht planbar so richtig. Weil das ist halt dann, ne, da ist dann halt die ihre Portfoliostrategie, so viel wie möglich auszuprobieren, die knackst dann halt ein bisschen, wenn dieses Ausprobieren bedeutet, dass man 3 Jahre Entwicklungszeit in irgendwas investiert, was dann aber nicht gut ist.
Ja, diese vermeintliche Formel, ne? So funktioniert, also dafür, dass, ne, es klappt dann einfach quasi nie.
Ja.
Aber ich meine, man müsste, ich habe mir jetzt das nicht angeguckt, die letzten Spiele, aber müsste man nicht sagen, die pushen Spiele, also ist die Qualität denn wirklich so gut, dass es das widerspiegelt, was sie ja eigentlich dann sagen, wie sie sein wollen. Ne? Das tatsächlich, die haben ja viele Projekte, die machen viele Sachen. Ich meine, diese ganzen Projekte, die nicht sich gegebenenfalls nicht materialisieren, die drücken ja auch alle auf diesen operativen, das operative Ergebnis. Und ich frage mich, irgendjemand hätte doch sagen müssen, das Skull and Bones, das wird sich ja niemals rechnen. Also, dass man das gepusht hat, das ist doch eigentlich, wo man vielleicht so ein bisschen verwundert sein muss. Weil ich bin jetzt kein großer Ubisoft-Experte, aber so viel Kram hauen die doch jetzt auch nicht raus, die radikal neu und innovativ und so sind und am Markt mega erfolgreich sind, oder? Vielleicht der letzte Punkt am wenigsten.
Eigentlich nicht, ne? Also
ich weiß nicht, was waren? Okay, jetzt dieses Star Wars Ding habe ich jetzt mitbekommen, kam ja von denen und dieses X-Defined, aber was war denn
es
so?
Es ist so ein bisschen bizarr, weil so gefühlt muss man so ein bisschen überlegen, okay, was waren denn eigentlich die letzten Ubisoft-Spiele, abgesehen von Assassin's Creed Mirage? Aber sie haben ja handwerklich gute Sachen gemacht. Michael hat es ja schon erwähnt, mit einem Avatar oder auch einem The Crew, das neueste The Crew mit der Open World wieder. Das waren ja keine schlechten Spiele. Und da muss man mal aufpassen, dass man nicht zu sehr aus dem Bauch raus argumentiert. Aber mein Eindruck war, dass das Marketing für diese Spiele so war, dass die auch relativ stark untergegangen sind. Also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, was geht gerade bei The Crew ab? Und ich bin ja wirklich tief drin in dem ganzen Kram. Boah, ich müsste nachschauen. Also ich bekomme quasi nichts mit von diesen Spielen. Auch Avatar, da kommt ja wohl jetzt ein Add-on oder so. Habe ich ewig nichts gehört, findet kaum was statt oder so. Ne? Und da, also irgendwie die Außenwahrnehmung von Ubisoft, das ist natürlich ein Thema für sich, weil ja auch, ne, jetzt mittlerweile verselbstständigt sich ja auch sehr viel von diesem negativen Echo, das sie haben, das auch wirklich bei, ich habe es ja anfangs angesprochen, dass halt sie eigentlich gar nichts mehr machen können, ohne dass es halt eine sehr lautstarke Minderheit gibt, die halt ununterbrochen drauf abhatet. Aber so diese Außenwahrnehmung, das ist ein also in den letzten paar Jahren ist das echt ein merkwürdiges Thema. Seit Assassin's Creed Valhalla habe ich das Gefühl, kommen Ubisoft-Spiele irgendwie oft so raus, dass es kaum jemand mitbekommt, oder sie kommen raus und es gibt einen riesen Terz drum.
Ja, ja, absolut. Weil ich frage mich halt, also gut, dass du es nochmal einordnest, weil ich, als ich das so durchgegangen bin, habe ich mich gefragt, es muss ja dann noch ein Upside geben, dass man diese Struktur hat. Also muss ja doch der Output und oder die Qualität sich doch irgendwo widerspiegeln. Aber wenn du sagst, naja, es gibt schon Output, nur irgendwie bekommt man davon nicht genug mit, dann ist das auf jeden Fall zumindest auch schon mal Marketing-Herausforderung, die sie vor sich haben.
Ja, sie haben einfach keinen Hype mehr. Mhm. Also es gibt kein Ubisoft-Spiel mehr, das man sieht, so wie es früher war, auf den E3-Pressekonferenzen. Du siehst ein Watch Dogs und ja, okay, es war halt eine Demo, die dann das Spiel vielleicht grafisch noch besser präsentiert hat, als es letztlich war, aber ist ja egal erstmal. Du siehst ein Watch Dogs und denkst, boah, geil, ne, so ein Spiel, wo ich eine komplette Großstadt hacken kann. Wie, also habe ich Bock drauf, ne? Hat da direkt auch diese GTA-Vibes, ne? Und die Leute angesprochen und schon hast du ein Spiel, auf das Leute erstmal warten. Ob es dann am Ende großartig wird oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das fehlt ihnen so ein bisschen. Ich glaube, das war auch die Hoffnung bei Assassin's Creed Shadows, weil es ja schon seit Jahren der Running Gag ist, boah, ein Assassin's Creed im alten Japan, das wäre mal richtig geil. Und natürlich haben sie das gesehen und sagen, okay, jetzt geben wir den Leuten das Assassin's Creed, auf das sie seit 20 Jahren, nee, da gab's noch, aber ja, ihr wisst, was ich meine, auf das sie seit Ewigkeiten warten. Das muss doch mal wieder ein richtiger Hype werden. Und das ist es nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Und genau das, glaube ich, ist, also ich würde da vollkommen zustimmen, ist was ihnen fehlt. Ich weiß übrigens, was gerade bei The Crew passiert, nämlich, dass sie verklagt werden, weil sie ein 10 Jahre altes Spiel abschalten wollen, ne? Weil sie die Server abschalten wollen. Also das ist das eine. Sie haben aber immerhin auch gesagt, dass The Crew Motorfest, zumindest was die Erlöse, also das Geld, was sie damit verdient haben, über The Crew 2 liegt. Also irgendwie machen sie ja Geld damit und es sind ja auch dann letztlich keine so schlechten Spiele. Ich habe auch mal geguckt, wir haben ja so Tools, mit denen wir das Google-Suchvolumen messen können bei bestimmten Themen, zumindest so grob. Und da liegt immerhin ein Assassin's Creed Shadows aktuell ungefähr beim Vierfachen von einem Civilization 7, was im gleichen Zeitraum kommt nächstes Jahr. Es liegt weit über einem Kingdom Come Deliverance 2 und es liegt ungefähr beim Doppelten von einem Dragon Age. Also das hat einen Namen und es hat auch, es gibt Leute, die warten da richtig drauf, auch in Assassin's Creed Mirage war jetzt nicht vollkommen erfolglos. Ich meine, das hat ihnen immer noch eine 250 Millionen Dollar Umsatz gebracht. Ja, nicht mehr die komplette Milliarde wie bei AC Valhalla, aber nicht, es ist nicht komplett tot alles. Aber es fehlt so der Banger, wo du einfach sagst, oh, ne, das, da freuen wir uns jetzt mal wieder alle drauf. Das ist mal wieder eine richtige auch Überraschung von ihnen. Und es mag sein, dass auch dieser sehr polarisierte Ruf von Ubisoft, den sie ja selber beklagen in ihrem Geschäftsbericht. Also ich meine, wenn du als, das finde ich ist relativ, also ich schreibe ja jetzt wenig Geschäftsberichte selbst, aber ich lese selten, dass eine Firma sagt, wir müssen endlich mal Maßnahmen ergreifen, um die Dynamik hinter den polarisierten Kommentaren rund um Ubisoft zu bekämpfen, um den Ruf der Gruppe zu schützen und das Verkaufspotenzial unserer Spiele zu maximieren. Es steht so drin in ihrem Geschäftsbericht, also sie nehmen das sehr deutlich war, dass es halt einfach diese Anti-Ubisoft-Haltung gibt. Es gab auch mal eine Studie oder eine Untersuchung zumindest, die auf Twitter gemessen hat von Rave Reviews schon 3 Jahre her, was die meistgehasste Gaming-Marke auf Twitter war zu dem Zeitpunkt. Ja, Ubisoft, ne, weil sich Leute so viel drüber beschwert haben. Und ich glaube, das ist Berechenbarkeit. Also man hat irgendwie das Gefühl, von Ubisoft kommt nichts Neues mehr. Es sind halt so solide Sachen, ne? Ja, sie rangieren halt seit Jahren hin und her mit ihrer Open-World-Formel, die in der ursprünglichen Version nicht mehr funktioniert, aber da kommt jetzt auch nichts bei raus von der Magnitude eines Zelda, ne, wo du sagst, boah, ja, die haben halt Sandbox neu erfunden oder sowas wie ein Elden Ring, ja, wo dann alle Leute hinschauen und sagen, oh, das ist auch mal wieder eine, ja, sogar relativ altmodische Art, eine Open-World zu denken, dass ich Sachen selber rausfinden muss in Elden Ring, ihr Spinner. Ja, bei Ubisoft guckst du halt hin und sagst, ja, ist halt wieder ein Ubisoft-Spiel. Ne, wie viele Festungen muss ich erobern? Gibt es 3 Gegnertypen, einer leicht gepanzert, einer dick gepanzert, einer sehr schnell oder so? Also sie kommen einfach nicht los von diesem, die Firma überrascht uns nicht mehr. Und wenn sie es versuchen, im Live-Service-Bereich, siehe Hyperscape, siehe The Division Heartland, mit Heartland hätte ich auch nicht gerechnet, oder lass es auch sowas sein wie ein Rainbow Six, jetzt habe ich selber schon vergessen, wie es heißt.
Extraction.
Dankeschön, Extraction. Ursprünglich hieß es Quarantine, genau, das war der Namenswechsel. Genau, schau dir die an, natürlich waren das Überraschungen, aber naja, ich sag mal, nicht zuletzt Sony hat jetzt die Erfahrung machen dürfen, dass man mit Überraschungen im Service-Bereich nicht punkten kann, sondern im Gegenteil böse gegen die Wand fahren kann. Und ja, irgendwie müssen sie jetzt, also das ist halt die kreative Seite des Ganzen, müssen sie mal zeigen, dass sie den Markt auch mal wieder insgesamt so aufrütteln können und uns auch mal wieder aufrütteln können. Weil ich muss ja ehrlich sagen, ich persönlich, wenn ich sehe, okay, neues Ubisoft-Spiel angekündigt, selbst ein Avatar, was cool war, wo mir auch dann irgendwie die Grafik gefällt und die Landschaften und wie sie es alles gelöst haben, bin mir so, ja, aber was werde ich halt in dem Spiel groß an tollem Gameplay drin haben oder an unerwartetem Design, an Designphilosophien, die ich so noch nicht kenne, so wie in einem Elden Ring halt, ne, mit diesem selber rausfinden, ja, nix. Und ich glaube, das macht's für sie wahnsinnig schwierig, da diese Firma wieder voranzubringen.
Ich finde, Assassin's Creed Shadows ist da eigentlich ein sehr spannender Fall, weil ich das selbst noch nicht so ganz durchdringe, wie da die öffentliche Wahrnehmung ist. Weil ja, ich meine, mal ausgeklammert, dass es halt bei YouTube diese lautstarken Diskussionen um Jaska als Hauptcharakter gab. Aber ich finde, das kann man in dem Fall wirklich ausklammern, weil das eigentlich, was ich eigentlich spannend finde, ist das, was sie am Gameplay gezeigt haben, ist ja eigentlich auf dem Papier genau das, was die Fans sich gewünscht haben. Du hast halt deine Ninja-Assassinen, die oder Kunoichi oder Shinobi, die halt auf den Dächern rumkraxelt und Gegner erdolcht und ermeuchelt und ne, es gibt schöne Landschaften und alles drum und dran. Also hätte ich ein Assassin's Creed Japan mir selbst zeichnen müssen vor 5 Jahren, hätte das so ausgesehen, wahrscheinlich nach Meinung der meisten Leute. Und trotzdem, und das ne, auch da, wir haben ja unsere Abrufzahlen und alles drum und dran. War ja auf dem Summer Game Fest, hab da ganz schnell in Windeseile eine Preview getippt und auch ein Video gemacht und alles drum und dran. Und die Resonanz war sowohl von den Zahlen dahinter als auch von den konkreten Kommentaren, ja, das ist cool. Also kann so da rumlaufen auf den Dächern und ne, sieht doch ganz cool aus und so. Und dann kommen sie mit, ja, aber guck doch mal hier, wir haben ganz viel dynamisches Wetter und alles drum und dran, wo man sagt, ja, also Wetter ist super, wir alle mögen Wetter, nur ist halt irgendwie, wir hatten halt Ghost of Tsushima und ich will gar nicht sagen, dass Ghost of Tsushima Shadows kaputt macht, aber in diesem Gesamtkomplex haben wir mittlerweile auch so viel an Open-World-Erfahrungen gesehen, dass man halt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sich das anschaut und mir ging es halt auch so, dass ein Teil von mir sich dachte, ja, also ich habe jetzt ein bisschen mehr Feuer in mir erwartet und ich verstehe nicht so ganz, warum das nicht. Also ich freue mich schon drauf, aber eigentlich hätte ich gedacht, das ist das Assassin's Creed, weil ich ja auch nicht so der Wikinger-Fan bin, aber Japan-Fan ungemein, das ist das Assassin's Creed, in dem ich innerlich wie ein Vulkan, also wo Leute auch mit Feuerlöscher holen müssen, um mich halt aufzuhalten und zu löschen und so, weil ich so brennen werde, wenn ich das sehe. Und das ist irgendwie noch nicht passiert.
Ich mache mal jetzt einen nicht BWL-Take oder Wirtschaftstake, eher so in die Psychoanalyse. Das ist so ein bisschen wie, man bekommt das Ding, was man begehrt und dann denkt man sich so, ich dachte, mehr erwartet. Ist das ja, so auf dem Leben, oder?
Noch mehr. Du bekommst das Ding, was du haben möchtest, und dann sagst du, Ubisoft. Ja, also es ist wirklich
Ich dachte, das müsste anders sein. Aber wahrscheinlich, das ist ja dieses Problem. Das kann ja nur an unseren Vorstellungen scheitern, oder?
Ich weiß es nicht. Es ist halt wirklich
dieses... Also wenn es so groß ist für viele Menschen, das Ding? Also,
was soll... Ja...
Also ich glaube halt, sie müssen, das klingt jetzt sehr allgemeingültig, aber sie müssen halt liefern. Also ich glaube, Ubisoft ist ein Unternehmen, wie du sagst, Micha, wenn der Hype fehlt, dann musst du ihn halt neu aufbauen. Und das geht nur, indem du, ne, Butter bei die Fische, ein Spiel lieferst, über das die Leute reden. Wo sie halt sagen, holy moly, wie geht das ab? Ja, weil so diesen Hype, den wir damals beim ersten Assassin's Creed Trailer hatten, vom allerersten Assassin's Creed, den kriegst du auch nicht mehr so leicht, dass du heutzutage ein Spiel ankündigst, wo dann irgendwie Leute sagen, boah, sowas habe ich ja noch nie gesehen, sondern du siehst halt, an Assassin's Creed in einem neuen Szenario. Aber wenn Shadows jetzt so geil wird, dass die Leute sagen, das ist das beste Open-World-Spiel, das ich gespielt habe seit keine Ahnung was, dann können sie halt wieder Momentum aufbauen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das bleibt halt auch auf der Strecke. Du spielst halt ein Star Wars Outlaws und ich gehöre ja zu denen, die dem, glaube ich, eine überdurchschnittlich hohe Wertung gegeben haben. Also ich fand es ja, glaube ich, deutlich besser als viele Leute da draußen. Aber die meisten Leute oder zumindest die auch messbare Mehrheit spielt Shadows und findet es halt irgendwo zwischen echt cool, Outlaws, findet es halt irgendwas zwischen echt cool und habe ich mir mehr erhofft. Und es ist halt irgendwie, und natürlich, und nach unten ist auch offen, es gibt auch Leute, die finden es ganz, ganz grässlich, Aber so nach oben, dass Leute sagen, das ist das erste Star Wars Open World Spiel und es wird die Welt der Star Wars Spiele für immer verändern. Ich glaube, das sagt nahezu niemand. Und ich glaube, da müssen sie halt ran, sonst kommt dieser Hype nicht zurück.
Ja. Eine ihrer Erklärungen ist ja, außer dass es vielleicht zu früh auf den Markt gekommen ist, dass es nicht auf Steam erschienen ist direkt, weil Steam ist nun mal auch eine Hype-Maschine, das darf man nicht vergessen, weil da so viele Leute sind. Ich meine, es ist auch natürlich ein Spiel, was auf den Konsolen kommt und auch da sollte Hype entstehen können, ne? Aber dass sie das Spiel nicht auf Steam bringen, das wird dort nicht gewischlistet, es wird dort vielleicht nicht mal groß wahrgenommen, weil das ist ja nur im Epic Store. Jetzt kommt es auf Steam, ja, also sie haben diesen Fehler auch eingesehen dadurch, oder es zeigt sich daran, dass sie Assassin's Creed Shadows jetzt von Anfang an auf Steam bringen. Also diese Epic Store Zeiten sind vorbei, aber das scheint für sie ein Faktor dabei zu sein, was diese Wahrnehmung angeht. Oh mein Gott, wir müssen irgendwie die hunderten Millionen Steam-User auch irgendwie aufgeregt machen, dass da ein Spiel kommt von uns.
Aber ich bin ja nicht mehr so detailliert überall drin, aber was ist denn das letzte Spiel, was wirklich einen guten Hype geschafft hat?
Also mein Take wäre Black Myth Wukong. Aber das wollte ich eigentlich viel später erst hier erwähnen, weil es noch zu was anderem gehört. Nee, aber es ist ja so. Also das wäre zumindest meine Antwort, weil Black Myth Wukong hat einen wahnsinnigen Hype aufgebaut über die letzten Jahre hinweg mit diesen Trailern, die sie veröffentlicht haben, grafisch eindrucksvoll. War okay, AAA-Spiel aus China, gab's vorher so in der Form noch nicht. Es sah gut aus, ja, es erinnert so ein bisschen halt an Souls-Likes, was durch Elden Ring halt nochmal diesen Push bekommen hat. Und als es rauskam, hat sich's auch entsprechend verkauft. Das hat die Steam-User-Zahlen explodieren lassen, hat sich inzwischen über 20 Millionen Mal verkauft insgesamt, sagt zumindest der Entwickler, sagt GameScience. Also, das wäre jetzt so das letzte Spiel, was mir einfallen würde, wo die Leute so richtig heiß drauf waren. Auch in China natürlich.
Ich hätte eine Theorie zur Verhandlung in den Raum geworfen, und zwar ist vielleicht einfach Ubisoft in einem Genre drin, was einfach nicht mehr so leicht Hypes aufbauen kann, weil die Leute, ne, das wäre jetzt sozusagen der Klassiker, und es reicht nicht mehr nur sozusagen die Franchise drauf zu tun, sondern es ist einfach schwierig, also da muss man so überperformen, man muss so überraschen, dass man sozusagen, dass wenn man die Standardsachen super gut macht, es einfach und sogar eine gute Franchise drauf hat jetzt mit Star Wars, dass das sozusagen für diesen Hype nicht reicht, sondern hat man vielleicht solide Ergebnisse.
Hast du gerade gesagt, die Open World ist tot?
Habe ich nicht gesagt, nein. Ich habe gesagt, Ubisoft ist in einem Markt, in einem Markt hat er sich positioniert, wo es sich schwer ist, erfolgreich zu sein.
Ja, ich hatte die Überschrift schon gesehen.
Open World ist tot, genau, das ist unsere Headline. Open World ist tot, ja. Unternehmensberater.
Unternehmensberater erklärt Open World für
das
tot.
Schweigen bei GameStar.de. Harte Worte, harte Fakten.
Aber ich würde es komplett so sehen wie du. Also auch gerade dieser Open-World-Bereich, der ja jahrelang eigentlich ihr wichtigstes Standbein war und immer noch ist, sagen zu können, wir haben, und das war ja auch überhaupt der Grund, warum es diese ganze Ubisoft-Formel jemals gab, wir können in Serie Open-Worlds in einer hohen Qualität produzieren, jedes Jahr ein neues Assassin's Creed, ne, weil wir halt einen formelhaften Unterbau gefunden haben, mit dem das auch geht. Wir müssen nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden, sondern die Autos rollen auch so einfach vom Fließband. Und je weniger das dann aber geklappt hat, je mehr sich diese Erschöpfungseffekte gezeigt haben, desto mehr haben Leute angefangen, woanders hinzugucken, wenn es halt um geile Open Worlds geht. Und das sind ja die Beispiele, die ich vorhin genannt habe. Sowas wie ein Elden Ring, sowas wie ein Zelda, was da einfach disruptiv war, ne, in dem Bereich. Und jetzt da zu sitzen und zu sagen, ja, aber wir haben doch immer noch dieses riesige Studio-Netzwerk, was geile Open Worlds machen kann, aber irgendwie will sie keiner mehr haben so richtig. Und das ist genau die Situation, in der sie sind.
Also stecken sie in der Ideenkrise.
Exakt. Es ist eigentlich mehr eine kreative als eine wirtschaftliche Krise.
Ja, aber zumindest haben sie eine Krise, falls es diese kreativen Ideen gibt in den ganzen Studios, diese kreativen Ideen in eine Bahn zu leiten oder so zu kanalisieren, dass es halt daraus ein Spiel entsteht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich viele Leute gibt, wenn du mit denen reden würdest, dann in Studios, die haben krass gute Ideen, aber stattdessen das, was wir halt sehen, ist halt sehr viel, wir versuchen das, was wir können, zu kombinieren mit dem, was halt gerade in ist oder Geld macht. Deswegen diese ganzen Mischwesen aus Ghost Recon und irgendeinem Battle Royale oder irgendeinem Hero-Shooter oder was weiß ich nicht alles oder irgendeinem Mobile-Shooter oder so, von dem fast nichts funktioniert hat, weil die Leute halt, ne, es gibt die Konkurrenz und die, oft sind die Spiele auch handwerklich nicht gut genug oder die Leute durchschauen, was da gerade versucht wird, mit ihnen zu machen. Und dann verblubbern sie halt wieder im Nirgendwo, wenn sie denn überhaupt je rauskommen.
Ja. Und jetzt gab's ja, um mal direkt in die, nochmal in die wirtschaftliche Richtung zu gehen, aber auch nicht nur, gab's ja dieses wundervolle, geleakte Schreiben eines slowakischen Investmentfonds, vor einigen Monaten, der, das muss man gleich dazu sagen, weniger als 1% der Ubisoft-Anteile hält. Also das ist so, wenn bei der Lufthansa-Aktionärsversammlung ganz in der letzten Reihe Oma Paschulke aufsteht und sagt, Moment, so geht's hier nicht weiter. Ja, einer muss es machen, dann bin's halt ich. Der sich aber, also er, der sich sehr, sehr wütend und sehr pointiert geschrieben las. Man muss auch dazu sagen, es waren ein paar Fehlerchen drin, was daran liegen mag, dass sie keine englischen Muttersprachler sind, aber dass man eine Marke Tommy Clancy's nennt, ist halt schon, wenn man so denkt, ja, hätte der auch mal nachgucken können, bevor er dieses Schreiben. Ist
vielleicht auf dem Handy getippt worden.
Oder ja, genau. auf dem Handy im Zug morgens, sauer, ja, genau. Jetzt erzähle ich denen mal richtig, was hier Sache ist. Ja.
Autokorrekt.
Aber wo halt so Sachen drinstehen, wie, also es war sehr schön formuliert, fand ich, dass diese Firma eine Geisel sei der Gilmours, eine Geisel dieser Managementfamilie, die, und das war der Punkt, nur auf Quartalsergebnisse guckt, um Investoren zu beglücken, statt auf eine nachhaltige Entwicklung. Also es spielt ein bisschen in vieles rein, was wir gerade besprochen haben. Die schauen zu sehr, oh mein Gott, wie können wir dieses Geschäftsjahr irgendwie so abschließen, dass uns die Leute, also die Investoren und die Börse irgendwie nicht noch mehr abstrafen. Na nochmal, die haben über 80% ihres Börsenwerts verloren in den letzten 4 Jahren. Das war mal ein Unternehmen, das über 10 Milliarden Euro wert war. Jetzt sind es noch 1,8 zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Es war auch schon niedriger. Es war, lag schon mal bei 1,35. Ja, also es ist eigentlich eine absolute Katastrophe und eine Talfahrt sondergleichen. Und trotzdem gucken sie halt nur, oh, wie kommen wir da wieder raus? Wie können wir zumindest in dem Quartal, wie können wir in dem Geschäftsjahr noch einen Erfolg wenigstens vorweisen? Assassin's Creed haben sie auf Februar verlegt, ihr Geschäftsjahr endet im März. Es ist kein Zufall, sondern es muss irgendwie nochmal knallen, jetzt in dieser Zeit. Und eine der Forderungen in diesem Papier und diesem Schreiben ist, einerseits weg mit den Gilmours, also wir brauchen ein neues Management, aber auch weg von der Börse. Wir brauchen private Investoren bei Ubisoft, und zwar unter anderem Beteiligungsgesellschaften sollen da einsteigen. Es hat Ubisoft immer versucht zu verhindern. Also es gab genug Interessenten in der Vergangenheit, so die Blackstone Group und Colbert Kravis Roberts, die haben immer Interesse gezeigt. Also sind bekanntere Beteiligungsgesellschaften, so Private Equity Unternehmen. Aber die Gilmours haben immer gesagt, nein, wir wollen unabhängig bleiben. So, und jetzt sagen sie hier in diesem Schreiben, das reicht nicht, wir brauchen diese Beteiligungsgesellschaften und wir müssen von dieser Börse weg. Und Human, ist das eine gute Idee?
Also diese KKR, das ist ja eine der größten Private Equities der Welt, den gehört auch Springer und so weiter, oder sind in Springer mit drin. Also, und diese AJ Investments, man darf die nicht vergleichen, es gibt, glaube ich, noch so eine andere Private Equity, die heißen AJ Partners irgendwas, die sind riesig, aber die sind nicht riesig, über die wir gerade reden. Und ja, was sie vielleicht,
wie bitte? Oma Paschulke, ja. bei der Lufthansa heißt das.
Ich meine, was sie versuchen, das nennt sich Proxy Fight. Das Ziel ist es zu schauen, also ungefähr 25-35% werden ja sozusagen von der Familie und von Tencent gehalten. Und was sie ja versuchen wollen, ist, die anderen Minderheitsgesellschafter so zu aktivieren, sie auf ihre Seite zu ziehen, so dass sie sozusagen bei einem Vote sagen können, ey, wir haben eine signifikante Anteil an Entscheider bei uns auf der Seite. Wie gesagt, das ist dieses Proxy Fight Ding. Sie sagen auch schon, sie hätten 10%, hätten sie schon sich zusammengeholt und so weiter. Ob das alles stimmt, kann man so stehen lassen. Aber man kann eigentlich sagen, das ist nur heiße Luft, was da rumkommt, was sie da drin schreiben. So, aber ist das jetzt eine gute Idee oder nicht? Also, erstmal, wenn sie nicht mehr an der Börse sind, sind sie natürlich erstmal ein bisschen entspannter, was die Veröffentlichungen in den Quartalen angeht. Sie müssen nicht die ganze Zeit auf den Aktienkurs schauen, wie er sich gerade über Information A oder Information B sich bewegt, sondern man kann prinzipiell etwas lockerer planen, etwas lockerer schauen. Das ist erstmal alles richtig so. Aber die Frage ist natürlich, wie finanziert man das Delisting? sozusagen das raus aus der Börse. Und das funktioniert ja im Grunde, wenn man die aktuellen Anteilseigner auszahlt, bis zu 90%. Und dann kann man so ein Squeeze-Out-Verfahren machen. Dann kann es vielleicht noch ein bisschen günstiger werden. Aber man müsste erstmal das Geld zusammenkratzen. Und entweder macht das die Familie selber oder Tencent, also entweder kauft Tencent oder die Familie macht selber. Oder die Firma oder Ubisoft kauft sich selbst Anteile zurück, aber das ist wiederum Geld, was man ja eigentlich investieren könnte, wiederum, was vielleicht keine so gute Idee ist in der aktuellen Lage. Also kommen diese Private Equities im Spiel. Und das alles, was ich gesagt habe, kann zu einem Zeitpunkt wahr sein. Aber bei einer Private Equity muss man sich vorstellen, die haben einen Investmenthorizont von 3 bis 5 Jahren und da bis dahin sollten sie x-mal Geld gemacht haben. Und Private Equities haben eine sehr fokussierte Art und Weise, auf Unternehmen zu kaufen, schauen. Und das ist im Grunde das sogenannte EBIT oder EBITDA. Also EBIT ist das Ergebnis vor Steuern und Zinsen oder und Abschreibungen. Und das ist die einzige Kennzahl, die funktioniert und die relevant ist. Und wenn Sie merken, das bewegt sich nicht in die richtige Richtung, wird halt super viel Druck gemacht, weil denen gehört ja dann das Großteil oder würde das Unternehmen gehören. Und ich kann vielleicht so ein bisschen verraten, ich habe schon in solchen Konstrukten gearbeitet und sie sind sehr speziell und sehr, da wird sehr schnell sehr viel Druck gemacht oder sehr schnell auch Führungskräfte ausgetauscht, weil in Private Equity in der Regel dann auch ein Management einsetzt, das sozusagen sie ernannt haben und das aktuelle Management so nicht funktionieren würde. Also es hat, kann Vorteile haben, also wie gesagt, dieser Veröffentlichungsdruck, der Blick auf die Aktien würde fallen, die Finanzierungssituation würde sich vielleicht besser darstellen. In der Regel, aber da würde ich sehr vorsichtig sein mit dieser Aussage, die ich jetzt treffe, haben Private Equities auch Erfahrung in Kosteneinsparungstechniken, was aber am Ende nicht positiv sein muss, dass sie diese Erfahrung haben. Genau. Deswegen würde ich, also man müsste, also man muss sagen, Ubisoft steckt halt wirklich in einer Zwickmühle. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn das nächste Assassin's Creed nicht einen Wandel bringt, dann wird's, glaube ich, wirklich langsam eng. Ich meine, die hatten vorletztes Jahr mit ihrem Jahresergebnis eine 500 Millionen Verlust. Also das ist schon nicht ohne. Da haben sie 8 Spiele abgeschrieben. Ne? Also das hat richtig reingehauen.
Ja, stimmt. Die Abschreibung natürlich aus den Entwicklungskosten von Spielen, die nicht erscheinen.
Genau.
Das ist reingehauen. Ein Problem. Ja.
Also es ist noch Cash da, aber das trägt sie jetzt nicht ewig.
Ja. Ich wollte gerade sagen, Private Equity, das sind die Piraten. Ne? Nee. Auf kurzfristigen Erlös aus, setzen ein neues Management ein. Ja.
Ich würde eher sagen,
entern dein Unternehmen.
Ich würde sagen, Private Equity sind eher die Kolonialisten, nicht die Piraten.
Okay. Ja, die Piraten sind dann Tencent. Nee, das passt nicht zusammen. Okay, vergiss es.
Nee, das ist das Imperium.
Ja. Das Imperium, das dann landet und sagt, wir schützen euch. Es gibt hier nur noch Frieden, Freude und Tencent.
In diesem Kapitalmarkt gibt es keine Piraten mehr.
Ja, das ist ein Teil der These aktuell oder auch der Gerüchte, und die wurden ja zum Teil sogar bestätigt von Ubisoft. Tencent, für alle, die es nicht kennen, ist eines der größten Spieleunternehmen der Welt. Ich weiß nicht, ob sie immer noch das Größte sind, jetzt wo Microsoft Activision übernommen hat. Es ist zumindest knapp. Also auf jeden Fall ein riesiger Konzern, nicht nur Spiele, sondern auch Technologiekonzern aus China. Und die sind seit 2022 sehr stark investiert, auch in Ubisoft. Die waren vorher schon an Ubisoft beteiligt. Die sind überhaupt an unfassbar vielen Unternehmen beteiligt in der Spielebranche. Denen gehört unter anderem Riot Games. Die haben Geld bei Paradox mit drin. Die haben, ne, also überall steckt ein bisschen Tencent-Beteiligung mit drin. Bei Epic, ne, haben sie sehr viel Geld reingesteckt. Grinding Gear Games, Path of Exile, ne, gehört zu ihnen tatsächlich. Das haben sie sogar übernommen. Epic ist unabhängig, aber ich glaube 49% von Epic gehört Tencent und so weiter. Also eine Firma einfach, die sich weltweit in alles Mögliche eingekauft hat. Und seit 2022 auch in die Guillemot Brothers Limited, ein Familienunternehmen der Ubisoft-Gründerfamilie, das einen bestimmten Anteil Stimmrechte hält bei Ubisoft-Versammlungen oder im Ubisoft, was ist denn das dann, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Stimmrat, im Grauen Rat?
Meinst du in der Hauptversammlung?
Vielleicht, ja. 17% der Stimmrechte im geheimen Ubisoft-Rat, auf den wir nicht näher eingehen dürfen, weil sonst verschwinden wir irgendwann. Und sie halten auf jeden Fall über 15% der Aktienanteile. So, also quasi ein Familienunternehmen. Es gibt zwei davon bei der Familie Guillemot. Jedes davon hält irgendwie einen Teil von Ubisoft. Und dieses eine, da hat sich Tencent beteiligt zu 49,9%. Also keine Übernahme in dem Sinne, aber sie sind schon stark mit drinne. Haben damals 300 Millionen Euro bezahlt für diese Beteiligung. Und ein Teil dieses Geldes, ne, einerseits war das Kaufpreis für diese Anteile in diesem Familienunternehmen, ein Teil dieses Geldes, sollte aber auch verwendet werden, um Ubisoft generell zu stabilisieren und gegen andere Investoren abzuschirmen, ne, dass sie halt mal wieder ein bisschen liquide Mittel auf der Bank haben.
Weil das ist ja genau das, was wir jetzt sehen, ne? Der Aktienkurs fällt und wer stürzt sich natürlich sofort drauf? Private Equities, weil die Private Equities aktuell annehmen, dass der Aktienkurs radikal unterbewertet ist. Wir hatten gerade gesagt, der ist irgendwie bei 11, 12 Euro oder so, ne? Also was ist das? Oder 14 Euro. Und ich habe diese AJ Private Equity, sieht sie eher bei 40 Euro. Die wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, die wird wahrscheinlich unterbewertet sein, weil man muss ehrlicherweise sagen, wenn man sich das, was ich vorhin erklärt habe, mit diesem Split zwischen operativer und Bruttomarge, da ist ja Potenzial drin. Also Potenzial im Sinne von, dass man Dinge besser strukturieren kann, so dass das Unternehmen wieder auf solideren Füßen steht. Deswegen könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie wirklich unterbewertet sind. Aber das ist halt super kritisch, ne? Jetzt, wenn jemand mit viel Geld kommt und jetzt anfängt, die Aktien zu diesem niedrigen Preis zu kaufen und sich sagt, naja, mein Spielraum ist 14 bis 40 Euro und dann kaufe ich halt so viel ein, ist auf jeden Fall eine Übernahme nicht unkritisch.
Ja, man könnte sagen, diese Private Equities kreisen um Ubisoft wie so Piraten um so ein Schiff, wo irgendwie die Segel kaputt sind oder sowas. Ja.
Aber Piraten kreisen da nicht um.
Ah, ja. Okay, machen wir weiter. Das ist tatsächlich, ne? Und Tencent war im Prinzip ein Teil ihres Schutzschirms, um sich dagegen abzusichern, weil, wie gesagt, das war Ubisofts Credo seit ihrer Gründung. Wir wollen unabhängig bleiben. Ich erinnere mich noch, wie sie uns Mitte der 2010er Jahre auch zu Presseterminen eingeladen haben, nur um zu zeigen, wie toll sie als unabhängige Firma funktionieren und was das für ein fast schon familiäres Firmenkonstrukt ist bei ihnen, das dann geschützt werden muss. Dann kam der Sexismus-Skandal und man hat gesehen, dass es so familiär nicht war, wenn da Meetings im Stripclub stattgefunden haben. Aber grundsätzlich halt, dass sie sogar die Presse eingespannt haben für eine Kampagne um Investoren. Damals war es Vivendi, die wieder einsteigen wollten, um diese Investoren abzuwehren. Und jetzt ist eben eines der Gerüchte, und Ubisoft selbst hat schon gesagt, es werden alle strategischen Optionen geprüft, also dürfte man eigentlich relativ sicher davon ausgehen, es ist nicht nur ein Gerücht, sondern eine Sache, die auf dem Tisch liegt und geprüft wird, gemeinsam diesen Aktien-Buyout mit Tencent durchzuführen. Also Tencent gibt sozusagen den Guillemots und Ubisoft das Geld, um die Aktien von der Börse zurückzukaufen, aus der Börse raus sich zu kaufen und wieder unabhängig zu sein, Klammer auf, gemeinsam mit Tencent unabhängig. Ne? Das klingt jetzt fast wie ein bisschen so Farm der Tiere. Wir sind zusammen unabhängig jetzt hier. Also nein, sie wären dann, also Tencent würde das natürlich nicht machen für ein Apfel und ein Ei. Ne? Da muss man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Tencent möchte Einfluss dafür, ja, bei Ubisoft.
Ich meine, Tencent hat ja damals, ich glaube, zu einem Kurs von 80 Euro die Aktie bezahlt. Also sind sie ja sehr teuer eingestiegen. Und vielleicht will man jetzt nicht das gesamte Investment jetzt in den Sand in den Sand setzen. Aber muss man sich vorstellen, ne, die waren mal bei 80 Euro und sind jetzt bei 14 in 2 Jahren. Ja, schon ordentlich.
Wäre halt echt die Frage, was sich, wenn das passieren würde, was sich dann daran verändern würde, ne?
Du meinst jetzt an die innerhalb der Produktion?
Also, ja, also wie Ubisoft dann aussähe. Ich bin nur gerade so ein bisschen im Kopf am Durchdeklinieren. Was wäre denn, wenn sie an der Börse bleiben würden? Was wäre dann der Weg, den sie gehen könnten? Mal abgesehen von endlich mal wieder ein gutes Assassin's Creed machen.
Also ich glaube wirklich, dass wenn sie sich delisten von der Börse, das für sie aktuell besser wäre. Weil sie von dem Druck weg sind, in Quartalen zu denken. Ich habe schon Management-Situationen erlebt, wo man wirklich von Monat zu Monat gemanagt hat. Und das ist sehr ungesund für eine Firma, weil niemand mehr anfängt, mal ein bisschen weiter zu denken. Und man ist nur in diesem, okay, jetzt muss alles irgendwie funktionieren. Wenn die nächsten 3 Dinger nicht funktionieren, sind wir alle im Arsch. Und dazu muss man sagen, Tencent ist finanziell gut ausgestattet. Und bei so einem Investment würden sie jetzt nicht sagen, okay, ne, scheiß drauf, so ob das jetzt was wird. Ich meine, sie sind ein strategischer Investor. Das ist jetzt nicht nur eine Private Equity, die in 5 Jahren sagt, egal, ich will es weiterverkaufen, sondern Kann sein, dass man es weiterverkauft, kann sein, dass man es bestehen lässt. Tencent ist auch dafür bekannt, dass man die Unternehmen selbst laufen lässt. Kann auch sein, dass Tencent eine größenwahnsinnige global-galaktische Strategie hat, um die gesamte Spieleindustrie unter sich zu vereinen. Alles möglich. Aber ich glaube, für Ubisoft mittel- und kurzfristig würde das dazu führen, dass sie sich vielleicht fokussieren können. Sie müssen irgendwas tun an ihrer Struktur. Und ich glaube, das Gegenteil davon wäre, Assassin's Creed kommt nächstes Jahr raus. Gehen wir mal davon aus, es wird gut sein, ne? Es wird ihnen ein bisschen Stabilität geben, aber man kommt ja aus dieser Unruhe erstmal nicht mehr raus. Ne? Man braucht ja sozusagen, das müsste sich jetzt eine Weile tragen, dass man da mal raus ist aus diesem Krisenmodus. Weil wie gesagt, eine 500 Millionen Verlust in dem Jahr, jetzt schon wieder ein negatives Ergebnis gehabt. Cash schmilzt, die Schulden steigen. Das ist nicht angenehm.
Ja, wir haben ja, sag ich mal, eine Spielefront jetzt nach Assassin's Creed Shadows auch noch nichts am Horizont, wo man sagen kann, das wird das nächste garantiert große Mega-Ding. Far Cry ist nach Far Cry 6 eigentlich an keinem super guten Ort. Und bei Tom Clancy, wir wissen, dass da irgendwo vielleicht ein Splinter Cell Remake kommt, aber das wird eher in der Kategorie Prince of Persia halt cool, aber kein Game Changer. Das heißt, danach steht eigentlich aktuell zumindest nur das nächste Assassin's Creed an, Hexe, dann vielleicht 2026. Dann bis dahin muss man sich dann wieder mit DLCs und so weiter irgendwie über Wasser halten für diese, in dem Fall ja fast 2 Jahre dann.
Ich setze mein Geld auf das nächste Anno.
Ja, stimmt. Und Anno natürlich, ja.
Anno. Ja, Anno muss es retten.
In Deutschland.
Hey, Anno ist halt ein, Anno wird wahrscheinlich, hoffentlich, ein fantastisches Spiel, Anno 117. Aber man muss sich auch keine Illusion machen, was eigentlich ein Anno, welchen Stellenwert ein Anno hat in diesem Giganten, ja, der Ubisoft ja immer noch ist. Ich meine, wir reden immer noch von einem Unternehmen. Es trägt keine
17.000 Mitarbeiter.
Ja, genau, es trägt nicht ganz alle 17.000. Also es ist immer noch ein Unternehmen mit über 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und Anno macht einen Teil davon aus. Und wenn sie es, man sieht daran, dass sie es weitermachen, zum Glück noch einen wertvollen Teil. Aber es ist nichts, was sie alleine rettet. Ja, vollkommen, also ich stimme dir total zu. Ich sehe nichts am Horizont bei ihnen, wo ich auch sagen würde, das wäre der Banger. Ja? Selbst, also wenn sie jetzt ein neues Watch Dogs ankündigen, wäre es doch derselbe Effekt wieder wie bei allen anderen Ankündigungen der letzten Zeit, dass man sagt, ah ja, neues Watch Dogs, cool, aber ja.
Und es gibt ja sogar das Gerücht, dass die Watch Dogs, ich weiß nicht mehr, kriegst du mehr ganz zusammen, aber dass sie, glaube ich, die Marke so ein bisschen in den Rücken gekehrt haben nach dem London-Spiel, nach Legion. Mhm. Also eine komplett neue IP aufbauen. Der Weg ist halt natürlich noch steiniger.
Ja, aber genau das wäre, glaube ich, tatsächlich die Chance bei und mit einem Tencent. Weil ja, man kann Tencent auch kritisieren, auch schon pauschal als chinesisches Unternehmen, die ja allein aufgrund ihrer Strukturen in dem Land nah an der Regierung stehen müssen, als Technologiekonzern und sich da einer gewissen Kontrolle unterordnen müssen. Also ne, braucht man gar nicht drüber reden. Aber die Chance wäre, genau das zu machen, was Human gesagt hat, nämlich wieder langfristiger schauen zu können, was können wir denn wirklich mal wieder cooles, kreatives, vielleicht ja auch technisch fortschrittliches. Ich meine, wo gehen denn die 500 Millionen Forschung und Entwicklung hin? Ja, also mal wieder einen richtigen Brocken da rauszubringen und zu machen. Und das kannst du nicht, wenn du von Woche zu Woche, von Quartal zu Quartal schauen musst.
Vielleicht eine Sache würde ich noch droppen. Man müsste vielleicht wirklich über einen Wechsel in der Führung nachdenken. Weil, also Strukturen hängen auch oft an Personal. Und wir müssen ja festhalten, dass so wie es aktuell ist, ist es schwierig. Ich meine, auf der anderen Seite kann man wahrscheinlich viel Gutes reden, indem dass man sagt, dass Ubisoft jetzt nicht dafür bekannt ist, dass wenn der Aktienkurs ein bisschen wackelt, dass sie direkt anfangen, die Hälfte der Belegschaft rauszuschmeißen, sondern dass sie da zumindest immer schauen, dass es Stabilität und Kontinuität gibt. Aber nichtsdestotrotz, da müssen ja auch gewisse Reformen kommen. Und ich glaube, ein Wandel im Management wäre vielleicht auch, oder ja, wie auch immer, jetzt wäre wahrscheinlich ein Schritt, den Ubisoft mal bedenken müsste.
Ja. Wir haben auch schon öfter generell über gründergeführte Unternehmen geredet. Also Yves Guillemot.
Prinzipiell nicht schlecht.
Ja, ist dort, seit es Ubisoft gibt, ist er der Chef.
Ja.
Was ist es? Hast du da Erfahrungen mit, wie flexibel solche Unternehmen sind? Oder ist es dann, ich meine, es hängt ja dann sehr viel von einer Person ab. Und ja, das kann halt jemand sein, der Bock hat auf Veränderungen. Oder es kann jemand sein, der sagt so, wir machen weiter wie bisher, nur schlimmer.
Also ich würde mal sagen, der signifikante und also man kann nicht alle managementgeführten Organisationen in einem Hut packen. Es hängt auch unglaublich viel an die an den Personen. Ne? Also was hast du für eine Person, die da vorne steht? Aber prinzipiell sind halt gründergeführte Organisationen haben noch so einen gewissen Spirit, dass da jemand da ist und der sagt, scheiß auf die Kennzahlen, ich habe so eine Idee, ich push das so. Es ist eine Legacy oft wichtig und man möchte auch so eine Vision und eine Idee nach vorne bringen. Mhm. Und da geht man auch ein bisschen aktivistischer, auch sogar wenn man an der Börse gelistet ist, gegenüber zum Beispiel auch Investoren und Anteilseignern an. Und das zeigt sich, ne? Das sind Unternehmen, die vielleicht hier und da bereit sind, drei Risiken mehr einzugehen und nicht immer auf die Excel-Tabelle schauen für eine Entscheidung. Aber, und das ist halt die andere Seite, die sind halt auch sehr starr. Ne? Also das hängt dann sehr viel an dieser einen Person. Sie verlieren eigentlich so ein bisschen Dynamik und Agilität. Und wenn es manchmal vielleicht ein bisschen zu patriarchisch wird, dann hängt da irgendwie auch so eine Legacy dran. Und dann traut man sich auch nicht an gewisse Dinge anzusprechen oder an gewissen Dingen, die immer wahr waren, zu rütteln. Und da muss wirklich erstmal ein Wandel kommen, dass man sagt, okay, jetzt können wir vielleicht auch mal über Dinge sprechen oder Dinge anders machen, weil vorher durften wir nicht mal drüber nachdenken. Und man könnte argumentieren, ich stecke nicht tief in Ubisoft drin oder so, aber man könnte argumentieren, vielleicht müssen bei Ubisoft Dinge gemacht werden und da traut man sich halt noch nicht ran, weil gewisse Dinge gesetzt sind, weil die Führung noch so tickt.
Ja. Yves, wir müssen mal wieder was anderes machen als Assassin's Creed. Was?
Ich stelle mir das auch so frustrierend vor, wenn du halt eine Open World nach der anderen rauspumpst und dann reagieren die Leute so, meh. Und dann kommt so ein Helldivers 2 dieses Jahr als Fortsetzung von einem isometrischen Koop-Alien-Baller-Ding, das die meisten von uns bei PlayStation Plus geschenkt bekommen haben und Millionen von Leuten feiern es und es macht unendlich viel Geld und auf Reddit boomt alles, alle lieben es, da wirst du doch auch da stehen und denken so, check ich nicht.
Ja.
Ich check's einfach nicht.
Ja, ja. Brutal. Ich habe noch zwei Verschwörungstheorien. Das eine ist keine Verschwörungstheorie, das ist eher eine Erklärung nochmal aus Tencent Sicht, das ist das zweite schon. Nämlich, dass es für Tencent total Sinn ergibt, in Ubisoft zu investieren oder generell in AAA-Gaming zu investieren, weil sie da nicht sind. Es ist zwar die größte oder eine der größten Spielefirmen der Welt, aber deren Entwicklung zeichnet auch die Entwicklung nach, die das Internet und Gaming überhaupt in China genommen hat. Denn sie haben einen sehr starken Mobile-Fokus, weil in China die allermeisten Menschen überhaupt erst mit dem Internet in Berührung gekommen sind durch das Smartphone. Da gab es vorher keine etablierte PC-Grundausstattung wie hier bei uns in Deutschland und es gab nicht irgendwie großartig Konsolen-Business, noch lange nicht, ja, dass die dort schon, weiß ich nicht, das NES oder so gehabt hätten, sondern das Internet und damit auch Gaming war für einen Großteil der Bevölkerung erst relevant durch das Smartphone. Und deshalb ist Tencent natürlich ein Mobile-Gaming-Gigant, weil sie da direkt reingesprungen sind. Plus, was es damals gab in China, waren erste Internetcafés, wo man dann Zugriff hatte auf einen PC, aber wenig Geld. Also was spielst du? Free-to-play. Ja, also haben sich Free-to-play-Spiele damals sehr gut entwickelt. Und auch da ist Tencent dicke drin. Das Einzige, wo sie nicht dicke drin sind aus dieser Historie, ist AAA-Gaming. Sie haben die Strukturen nicht für AAA-Gaming. Sie haben die Erfahrungen nicht für AAA-Gaming. Und dann sagen im Jahr 2014 7 ehemalige Angestellte von Tencent, wir gründen jetzt eine eigene Firma. Zuerst wollten sie wohl was anderes machen, aber dann haben sie gesehen, ja, und es gibt wie viele Millionen Steam-User aus China? Moment, mehr als in den USA. Lasst uns ein Spiel machen, was auf Steam einschlägt. Und das war Black Myth Wukong. Und mein Gott, müssen die sich bei Tencent geärgert haben. Also die haben sich wahrscheinlich ähnlich geärgert, wie die bei Ubisoft, als sie den Erfolg von Helldivers gesehen haben, hat sich Tencent geärgert, weil sie gesehen haben, hey, 7 ehemalige Leute von uns hier machen ein Spiel wie Black Myth Wukong, was sich dann 20 Millionen Mal verkauft und über 1 Milliarde Dollar Umsatz macht und diesen riesigen Hype auch generiert, ne, über Trailer und Jahre hinweg. Das hätten wir sein können, wenn wir halt nur die Erfahrungen und die Strukturen gehabt hätten und die Leute, die uns halt sagen, wie AAA-Gaming funktioniert. Vielleicht gibt's jemanden, der eine Formel entwickelt hat, dass man regelmäßig so AAA-Games Ubisoft. Lass uns Ubisoft nicht direkt kaufen, sondern Tencent spielt ja mit seinen Investitionen immer auf Zeit. Ne? Aber lass doch mal in 20 Jahren gucken, wo die stehen und dann rufen wir nochmal an. Jetzt geht's ein bisschen schneller, ne, bei Ubisoft. Aber ich glaube, das war so die strategische Idee hinter dem Investment. Einfach zu schauen, wie kommen wir in diesen Bereich rein. Wenn wir es selber nicht aus eigener Kraft schaffen, dann mit naja, einer Partnerschaft, ne, würde ich erstmal sagen. Und der zweite Teil, das ist jetzt die eigentliche Verschwörungstheorie, ist, was Tencent nämlich gemeinsam mit mehreren Universitäten in China entwickelt hat oder nur zumindest schirmherrenhaft begleitet hat, war die Entstehung einer künstlichen Intelligenz namens GameGen O oder auch GameGen X genannt, die Open-World-Spiele generieren kann aus Texteingaben. Und jetzt alle so, Moment, diese Spiele sind doch sicher nicht geil. Richtig. Zumindest alles, was man von dem Ding bisher gesehen hat, war super limitiert. Also es sieht halt mehr oder weniger aus wie schlecht gerenderte Videos aus The Witcher, Mass Effect, Red Dead Redemption und allen möglichen anderen Open-World-Spielen, ja, die halt einfach aus so einer KI rauspurzeln, wenn man sie vorher mit anderen Open-World-Spielen gefüttert hat. Und das haben sie gemacht. Sie haben irgendwie 150 Next-Gen-Open-World-Spiele von dieser KI einlesen lassen, über 4000 Videoclips aus solchen Spielen. Und daraus sollte halt dann diese KI neue Spiele generieren. Der Witz ist aber, sie kann das und sie kann es auch nicht nur so aussehen lassen wie ein Spiel, sondern sie kann auch Gameplay generieren. Also im Endeffekt sagen sie zumindest, ist das ein System, das ist noch lange nicht so weit, dass daraus irgendwas Marktreifes entstehen kann, aber es ist ein System, was sowohl Grafik, Optik, Weltdesign und so, als auch spielerische Dinge irgendwie auswerfen kann. Wenn du ihm sagst, mach, also ich glaube, die Prompts sind dann ein bisschen komplexer als normalerweise bei ChatGPT, so, du sagst nicht einfach, mach mir mal ein Open-World-Game im Fantasy-Setting und dann haut es dir The Witcher raus. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist so eine Richtung, in die sie auf jeden Fall forschen. Und nochmal, Tencent ist nicht nur ein Spielehersteller, sondern auch Technologiekonzern. Die haben auch ein eigenes Large Language Model, quasi die chinesische Alternative zu ChatGPT mit Hunyan Large. Das ist, die forschen da dran. Das ist für sie ein wichtiges Geschäftsfeld. So, und wenn man jetzt diese GameGen O sieht und die Dinge, die sie halt generiert hat oder wo man zumindest kleine Videos gesehen hat, was sie generiert hat, naja, dann sieht es halt aus natürlich wie die Spiele, mit denen sie gefüttert wurde. Auch in Ghost of Tsushima Sachen sehen aus wie Elden Ring. Und ja, denkst du dir, na klar, wenn die jetzt natürlich ihre Engine füttern oder ihre KI füttern mit Spielen von CD Projekt, von Namco, von Sony, die fänden das ja nicht so lustig. Ja, also da steht natürlich sofort der Anwalt vor der Tür und sagt, das Spiel, was da gerade rausgefallen ist aus eurer KI, sieht irgendwie aus wie The Witcher. Woran liegt denn das? Ja, aber wenn sie jetzt einen anderen größeren Open-World-Hersteller zu einer engeren Partnerschaft überreden könnten, spreche ja nichts dagegen, so eine KI sehr intensiv zu trainieren an Assassin's Creed, ne, an den Ghost Recon-Spielen, an den Far Cry-Spielen und Star Wars Outlaws, Avatar und all dem anderen, was Ubisoft so gemacht hat. Und auch das ist nichts, wovon wir wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren irgendwas haben werden. Aber das ist doch Tencent völlig egal. Ne? Denen geht's gut. Auch da spielen sie auf Zeit, ne, auf lange Sicht. Und vielleicht ist auch das eine strategische Perspektive ihrer Partnerschaft, die sie verfolgen wollen. Also aber KI verknüpft mit Open World und der Entwicklungserfahrung, die in Ubisoft mitbringt.
Aber ist die Logik, dass ich als Spieleentwickler mit deren Tool jetzt schneller in der Produktion Spiele entwickeln kann? Oder ist es so, ach, ich habe heute Nachmittag Bock auf irgendwas und dann tippe ich da irgendwas rein und dann macht es mir einfach mein eigenes Spiel fertig? Also ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich technologiekritisch. Aber diese AI-Dinger entwickeln sich super spannend. Ich habe vielleicht nur eine kleine Anekdote. Ich habe letztens ein digitales Tool gesucht und das habe ich mit einer KI gesucht. Und irgendwann hat die KI angefangen, mir das Tool einfach zu programmieren. Und dann hatte ich das Tool. Also, das war ganz lustig. Und dann war ich selbst überrascht, wie krass das geht. Ja. Und ich glaube schon, dass Computerspiele schwieriger sind als so ein kleines digitales Tool, was ich in dem Moment gebraucht habe. Aber das andere wäre ja sowas wie, das ist ja ein Werkzeug für die Entwicklerinnen und Entwickler, effektiver zu produzieren. Wir wissen, wir haben hohen Kostendruck bei Ubisoft. Das wäre ja ein nettes Match, ne? Tencent kommt rein und sagt, ey, by the way, ihr seid unser Ort, wo wir mal dieses Thema Open World, KI-basierte Entwicklung, wo natürlich noch Entwicklerinnen und Entwickler mitmachen, also das Ding entwickelt nicht alles alleine, rollen wir mal so richtig aus, wenn wir jetzt schon das ganze Geld hier auf den Tisch legen.
Ich glaube, es ist erst das eine, dann das andere vielleicht. Ne? Am Anfang können Tools, muss ja jetzt nicht genau das sein, aber können Tools halt dabei helfen, Dinge einfacher zu machen, aber vielleicht ist tatsächlich dann auf lange Sicht die Hoffnung, naja, vielleicht kann es auch irgendwann mal soweit sein, dass wir wirklich Spiele, in welcher Komplexität auch immer, uns generieren lassen können. Es gab auch vor kurzem, Google hat ein Modell vorgestellt, was Doom generiert hat, inklusive Gameplay. Also es hat einfach aus Doom gelernt und dann hast du ihm gesagt, mach mir ein neues Doom und dann hast du dein neues Doom. Ich weiß nicht, ob das cool war, ja, aber auch das ist eine Richtung, in die man guckt. Es gibt inzwischen Tools, die dir Podcasts generieren aus Themen, aus einer Themensammlung. Ich habe das mal ausprobiert. Das ist absurd, wie gut das funktioniert. Ist das echt, was ihr hier seht? Wir wissen
Keiner
es
weiß.
Nicht.
Keiner weiß.
Ja, sind die Piratenwitze alle nur generiert? Kann eine KI so schlechte Witze generieren? Fragt es euch selbst. Nee, aber das ist also dieses Podcast-Tool ist halt, das gehört zu Google Notebook LM. Und du kannst einfach Notizen da rein kippen und es macht dir dann einen Podcast aus zwei Sprechern oder einem Sprecher und einer Sprecherin, die dann über dieses Thema diskutieren. Und wisst ihr, womit ich das gemacht habe? Warhammer 40k-Wikis. Nachdem mich Dimmi und Maurice angefixt haben, hier in unserem Talk, wie cool die Lore von Warhammer 40k ist, habe ich mir gedacht, nehme ich doch einfach die Wikis und lasse mir dann zwei von zwei Sprechern erklären, was irgendwie der Untergang von Craftworld Bieltan war.
Und wie war's?
Cool. Also es ist halt, es entstehen daraus einfach so Zwiegespräche, die dir dann erzählen, was passiert ist in dieser Welt. Das klappt momentan nur mit englischen Sprechern, aber dann hast du halt einen Sprecher, der sagt, hey Mensch, heute haben wir ein spannendes Thema, der Untergang von Craftworld Bieltan, das war eine richtige Nummer. Ja, was wirklich? Erzähl mir mehr darüber. Ich habe gehört, dass dabei der Avatar von Gott so und so entstanden ist. Ja, das war ein Riesending, aber es hat alles angefangen mit dem Chaos, das dies und das machen wollte. Absolut absurd! Und es wird viel sympathischer dadurch, dass es Warhammer 40k-Logik ist. Wir haben alle Angst um unsere Jobs, wenn wir anfangen zu denken, dass es Berichterstattung ist über Gaming oder Ubisoft. Ja, und also nochmal wieder zurück.
Wie heißt das Tool nochmal? Also ich muss mir eben aufschreiben, ich muss mir gleich testen.
Ja, jetzt morgen kommt der erste Podcast dann raus, den du generiert hast zum Thema Ubisoft, während wir hier noch dran cutten und so. Google Notebook LM für alle. Es gibt einen Link in den Shownotes. Ich poste euch das mal rein. Es gibt auch einen Link natürlich zu diesem Schreiben von der slowakischen Investorengruppe, von dem Investmentfonds, das ich erwähnt habe. Ich verlinke euch gerne den Geschäftsbericht von Ubisoft. Aber jetzt sagt mal, was haltet ihr von dieser Verschwörung? Also Dimmi, glaubst du, die gehen in, das kann sein, dass wir in ein paar Jahren, sollte jetzt diese Partnerschaft zwischen Ubisoft und Tencent zustande kommen, mehr sehen in dieser Richtung KI-Generierung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei der Entwicklung wird es halt ein wichtiger und wichtiger werdendes Tool, sei es halt bei der Asset-Generierung oder bei auch der Landschaftsgenerierung. Wir wissen ja jetzt schon, dass halt bei einem Assassin's Creed Valhalla nicht alles handgesetzt ist oder so. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch zunehmen wird. Was ich auch glaube, ist, wo wir viel sehen werden, ist bei systemischem Game Design, ne? Also bei dem Generieren von wiederholbarem Side-Content, Sachen, die jetzt, wo jetzt niemand zwangsläufig personell eine Story schreiben muss. Also zumindest könnte man das so denken. Ich bin immer froh davon, wenn Leute halt Stories selbst schreiben. Aber ich glaube halt, dieser Gedanke von günstig generierbarem Content und Service über Zeit, bei dem die Leute immer wieder reinloggen und so, wird zu verführerisch sein, als dass du in die Richtung halt nicht weiter forschen und entwickeln könntest. Und wenn Ubisoft es nicht macht, macht es wer anders, ne? Also also ich bin da bei dir, dass halt jetzt in den nächsten 5 Jahren werden wir wahrscheinlich keine Open World sehen, die komplett aus dem Automaten stammt. Aber dass wir mehr sehen werden in die Richtung auf jeden Fall.
Ja. Ich hätte auch gesagt, das ist auf gar keinen Fall, also warum sollte das eine Verschwörungstheorie sein? Das hört sich doch ziemlich plausibel an. Weil es bietet sich ja extrem an, auch in der aktuellen Situation. Und ich meine, KI findet schon an vielen Stellen auch schon statt, ne? Also ich hatte doch letztens als ich auf der Gamescom hatte, ja, den KI-Talk, habe ich mich auch mal mit zwei Leuten unterhalten, die da schon weiter sind, und sowas wie Sprecherstimmen in KI zu verwenden, Lokalisierung in KI, Motion Capturing mit KI, also da gibt's so viel, was in der, also insbesondere in der Indie-Produktion oder ne, ein bisschen, aber auch schon höher, das dort dazu führt, dass es schneller wird, dass es qualitativ hochwertiger ist und so weiter. Ich glaube, das ist ein Weg, der wird stattfinden, was an vielen Stellen vielleicht gar nicht so kritisch ist. Ich glaube, an den Stellen, wo es kritisch wird, ist natürlich dort, wo Kreativität und zu großer Formelhaftigkeit stattfindet. Da wird natürlich, werden Spiele drunter leiden. Aber wird spannend sein, wenn das der Fall sein sollte, was Ubisoft damit macht.
Ja, das war nämlich genau mein Ding, weil es ist ja Tradition hier, immer wenn wir einen Talk machen mit Human, muss am Ende eine Dystopie dabei rauskommen, irgendeine dunkle Welt, in die wir uns bewegen. Und das war nämlich genau mein Punkt, der hier als letztes steht. Wenn eine KI uns dann die Spiele ausgibt, sind die genauso formelhaft wie die jetzt von Ubisoft. Und dann sagst du, wenn was angekündigt wird, hey, hier ist das neue KI-generierte Star Wars Open World Spiel, sagst du, ah, oh, nee, nicht, ah, oh, meh, ne? Also, ja. Wer weiß?
500 Milliarden Dollar Forschungskosten später.
Und ja, wir genau. Da. Wir machen dasselbe einfach wieder. Ja?
Da zocke ich lieber Helldivers 3.
Hey, die KI hat mir hier ein geiles Motivationsset und eine geile Formel generiert für Open World 4. Man muss auf Türme klettern. Es gibt drei Gegnertypen. Du hast hier ein paar Sammelaufgaben noch. Ja. Also, wer weiß, ne? Und das ist aber vielleicht die versöhnliche Nachricht, ne? Bei allen Jobs, die dadurch bedroht sein könnten. Menschliche Kreativität wird immer noch gebraucht und menschliches Know-how. Und ich glaube, auch das ist halt die Perspektive von Tencent zu sagen, das ist doch bei Ubisoft. Ich meine, da sitzen 17.000 talentierte, engagierte, fähige Leute. Da sitzt unfassbar viel Know-how, Kreativität und Fähigkeit einfach, die momentan aber einfach nicht so richtig zum Zug kommt, weil diese Firma so kriselt. Und das ist, da menschelt's dann.
Ja, aber sehe ich ja genauso. Ich bin ja nach wie vor nicht so ein Ubisoft-Experte, weil Heiko mich zwingt, sondern weil ich halt mit diesen Marken und dem, was Ubisoft macht, eigentlich sehr verbunden bin. Und immer dieses Potenzial, das ja auch Human angesprochen hat, im Hinblick auf die Aktie, das Potenzial sehe ich halt im Hinblick auf die Spiele natürlich auch, weil das hängt ja auch miteinander zusammen. Also ich bin der Erste, der wie ein Vulkan explodieren wird, ja, im Positiven, wenn Assassin's Creed Shadows dann das Spiel wird, das ich immer wollte, unabhängig davon, ob ich halt vorher gehypt war oder nicht. Und ich hoffe einfach, dass sie da ihren Weg wieder finden und dann wir endlich alle Splinter Cell bekommen. Ich meine, Micha, dass wir über das Remake geschwärmt haben, da waren wir, glaube ich, auf der E3, wann war das, 2018 oder so?
Ja, lange
her. Ist das auch schon wieder 6 Jahre her? Und da hieß schon, ja, neues Splinter Cell und so. Ja, irgendwann. Ja. Und wir werden noch hier sitzen. Ein bisschen grauer, aber genauso voller Hoffnung.
Das ist genau. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, egal wo ich dann bin, auch wenn die KI alles übernommen hat, werde ich hier sitzen mit dir zusammen und über dieses Splinter Cell Remake reden. Ja. Wenn es geil ist. Wenn es nicht geil ist, sitzen wir da und sagen so, meh. Hat halt dann die KI generiert, weißt du? Ja. Sam Fisher muss auf Türme klettern. Ja.
Mal schauen. In verschiedenen Farben.
Ja. Uiuiui. Oh, eine KI, die nur das Schlechte lernt aus Game Design, das würde ich mal gern sehen.
Ich würde sagen, wenn wir KI trainieren würden, heute Spiele zu entwickeln, ist das das, was wir kriegen würden.
Ja, wer weiß. Ja, genau. Hey, ich habe dir den perfekten Season Pass mit Ingame Shop generiert, plus Kostüme verkaufen. Aber was ist das Gameplay? Gameplay? Oh.
Season Pass kaufen ist das Gameplay.
Ja. Ja. Okay, vielleicht letztes Wort. Human, schaffen Sie es? Kriegen Sie es hin? Glaubst du, wir sehen hier einen nicht aufzuhaltenden Niedergang von Ubisoft oder wird das die Kurve kriegen?
Ich glaube, sie kriegen es auf jeden Fall hin. Die Lage ist gut genug. Sie haben IPs, sie haben noch genug Cash. Es ist, ich würde sagen, ihre größte Franchise kommt erst noch raus. Sie haben mit Tencent Investor drin, der auch Interesse hat, dass es funktioniert. Also, es ist kritisch, aber es ist genauso der Punkt, wo man sagt, wenn man jetzt die Zügel vernünftig in die Hand nimmt und das Ding fokussiert und es gibt genug Potenzial, ne? Es gibt da ganz viel, wo sie noch hebeln können. Von daher würde ich denken, wäre komisch, wenn sie es nicht hinkriegen würden. Von daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.
Wie erbaulich, das finde ich auch gut.
Ja. Micha, du bist der Negative hier, ne? Das letzte Mal, als ich mit Dimi unterwegs war, ohne dich und mit Geraldine, da hatten wir auch am Ende ein positives Outcome. Ich weiß nicht mehr, was wir geredet haben, aber ich weiß, es war irgendwas mit Call of Duty und Daumen.
Ja, ich bin halt dafür zuständig, hier realistisch zu sein. Ne? Ich sage euch, das geht alles den Bach runter. Nein, ich glaube auch. Sie kriegen das hin und wir werden auf jeden Fall noch viel Gesprächsstoff haben, weil dieses Gespräch jetzt erst noch gecuttet und produziert und alles wird, wenn es beendet ist, quasi jetzt, ist es natürlich wie immer so, dass es jetzt wahrscheinlich 100 Neuigkeiten gibt zu Ubisoft in den Tagen, bis es erscheint. Aber dann ist es halt so, ne? Dann habt ihr jetzt hier eine gute Grundlage, um zu wissen, was da alles dahinter gesteckt hat. Oder wenn es keine Neuigkeiten gibt, ihr habt es hier zuerst gehört, das KI-generierte Open-World-Spiel kommt. Und hoffentlich wird es ein Space-Game. Mehr will ich ja gar nicht. Eine KI, die ein gutes Mass Effect generieren kann, mehr will ich, mehr verlangt doch keiner. So, das waren meine letzten Worte zu dem Thema. Vielen Dank, Demi, vielen Dank, Human, für die Diskussion über Ubisoft. Wir werden bald wieder zusammensitzen, um wahrscheinlich auch nochmal über dieses Thema zu sprechen, wenn man weiß, wie es bei Ihnen denn dann weitergeht. Bis dahin sage ich vielen Dank, dass ihr uns alle zugeschaut und zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.